Alles war außer Kontrolle. Das ist ein Satz, der gut beschreibt, worum es im neuen Roman von Lucy Fricke geht. Takeshis Haut, so heißt das Buch. Lucy Fricke erzählt darin die Geschichte einer Geräuschemacherin, deren Beruf sie im März 2011 nach Japan reisen lässt. Dort bebt die Erde und dieses Beben löst weitere Beben aus. Die Welt von Frida, so der Name der Romanheldin, gerät außer Kontrolle. Sie verliebt sich, sie wirft ihr Leben über den Haufen. Aber zu viel wollen wir jetzt nicht verraten. Lucy Fricke ist heute bei uns im Studio. Was ist denn eigentlich eine Geräuschemacherin?
Das ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Man macht Geräusche nach eigentlich, also für Filme oder für Hörspiele. Es ist nicht so sehr wie in dem Buch, wo sie ja wirklich losfährt und mit dem Rekorder draußen in der Welt aufnimmt. Das hat einfach nur den Grund, dass sie die Geräusche in Japan nicht kennt. Aber normalerweise arbeitet ein Geräuschemacher im Studio mit sehr, sehr viel Werkzeug und Material und mit vielen verschiedenen Stoffen und verschiedenen Bodenplatten. Das ist ein körperlich sehr anstrengender Beruf und es erfordert auch sehr viel Fantasie. Also Geräusche sind ja auch immer übertrieben und die werden dann oft ganz anders hergestellt.
Natürlich. Also wenn ein Film gemacht worden ist, dann müssen viele Geräusche einfach nachvertont werden. Also das Knistern eines Anoraks zum Beispiel, was verloren geht, wenn man da nur draußen die Atmo nehmen würde.
Genau.
Und wie haben Sie da Kontakt, wie haben Sie da recherchiert, dass Sie das alles erfahren haben? Das geschieht ja meistens in verdunkelten kleinen Kämmerchen.
Ja, ich habe einen sehr guten Freund, der das macht. Den kenne ich schon jetzt fast 20 Jahre und kenne ihn eben seit er Praktikant im Tonstudio war. Und der hat mir einerseits immer sehr, sehr viel davon erzählt. Und ich habe dann auch, als ich anfing zu schreiben, in seinem Studio gewohnt. Also ich bin da 2 Wochen quasi eingezogen und habe da geschrieben und habe ihm zugeschaut. Und all diese Sachen, die jetzt auch im Text vorkommen, also wie eben zum Beispiel dieses Geräusch von dem Messer, was in den Brustkorb sticht. Da hat er wirklich lange ausprobiert und überlegt, wie das gehen kann, dass das gut klingt.
Ihr Roman enthält eindrucksvolle Passagen über Geräusche, die uns auch prägen. Auch über die Stille, das fand ich fast am spannendsten. Einmal heißt es, die absolute Stille war eine Idee. Gibt es die denn gar nicht, die absolute Stille?
Man selbst zerstört sie ja. Also die eigene Anwesenheit vernichtet eigentlich die Stille. Es ist etwas, was man sich immer wünscht, dass man das mal zu hören bekommt. Aber in erster Linie ist man selbst ja schon im Weg. Also ich habe keinen Ort gefunden, in dem es wirklich still ist. Also außer eventuell ein wirklich geschlossenes Studio, ein schalldichter Raum. Aber in der Welt gibt's das nicht.
Sie sagten, das wünscht man sich. Das hat vielleicht aber auch was Beängstigendes. Also absolute Stille.
Vielleicht, wenn gar nichts mehr da ist, dann ist man, fühlt man sich möglicherweise eingeschlossen.
Welche Rolle spielen Geräusche in unserem Leben? Überschätzen wir häufig die Sprache und unterschätzen wir die Geräusche?
Ja, ich habe jetzt lustigerweise gerade im Zug gemerkt, dass ich doch deutlich geräuschempfindlicher geworden bin seit dem Schreiben des Buches. Also ich finde die Welt immer lauter. Also alles ist so laut. Ja, also auch das Tippen auf einer Tastatur oder Brötchentüten. Warum müssen die denn so laut sein? Ob deswegen jetzt die Stimme, die Sprache unterschätzt wird? Nee, man kann aber tatsächlich, das ist wie so ein Regler, den man dann in sich selbst ja hochzieht. Also das habe ich schon gemerkt, das Geräusche. Einfach plötzlich habe ich die viel stärker gehört.
Ich habe einige Interviews, die Sie gegeben haben, nachgehört. Da war ein sehr langes Interview und da lag die ganze Zeit so eine immer gleiche Musik darunter. Wozu macht man das eigentlich? Reicht es nicht aus, was man miteinander spricht und sagt?
Ich finde schon, ja. Also ich kenne das auch von Freunden, die komponieren. Die sind auch ganz reizbar natürlich und dünnhäutig, die Musik in Kaufhäusern. Und wenn man mal so drauf achtet, wird man ja ständig beschallt mit irgendwas.
Zu Ihrem Roman, da geht es ums Rennen und um die Ruhe. Das Leben der Romanheldin gerät ins Wanken. Frida, so heißt sie, die Geräuschemacherin. Sie lebt mit ihrem Freund in einem kleinen Eigenheim in Deutschland. Ist das eine glückliche Beziehung?
Ja, sie ist nicht unglücklich.
Also zunächst einmal alles gut. Dann bekommt Frida diesen Auftrag. Was ist das für ein Auftrag? Wie kommt sie da nach Japan?
Ja, es gibt einen Film, den ja ein junger Regisseur gibt. Das ist ein, kann man sagen, Weltuntergangsfilm, der in Japan spielt. Und die Tonspur ist verschwunden. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Geräusche. Und es müssen also sowieso die Dialoge nachsynchronisiert werden. Aber er braucht eben auch diese ganze akustische Ebene. Und einerseits hält er sie für eine der besten. und möchte, dass sie das macht. Und sie ist dann auch so fasziniert von dem Film und nutzt dann doch diese Gelegenheit, auch ein bisschen in die Ferne zu flüchten.
Und dort trifft sie Takeshi. Wer ist Takeshi?
Ja, Takeshi ist ein ganz interessanter Mann, weil er eigentlich gar nicht so richtig greifbar ist. Ja? Also er wohnt in demselben Apartmenthaus wie Frieda dann. Er ist der Sohn von dem Concierge. Er ist ehemaliger Geiger, Punksänger, hat auch die Hauptrolle in dem Film gespielt und ist vor allem eigentlich eine Projektionsfläche. Es ist schon so der, der für sie da ist und der sie festhält, also auch irgendwann sexuell festhält, aber vor allem lädt sie ihn eigentlich auf mit ihren ganzen Vorstellungen.
Das heißt, sie verliebt sich in Takeshi, obwohl sie in Deutschland ja aus diesen ganz festen Verhältnissen kommt. Das hat aber auch etwas mit ihr zu tun. Sie fragt sich das ja an einer Stelle. War es das jetzt alles? Es ist ja alles gut mit Robert. Ich lebe zufrieden mit ihm. Es hat sich so eingerichtet alles. Ist das auch ihre innere Unruhe, die da irgendwie bleibt, diese Restunruhe, die sie in dieses Liebesabenteuer hineintreibt?
Ja, also ich hatte beim Schreiben eigentlich eher so die Idee oder auch die Vorstellung, dass tatsächlich auch dieses Beben dazu führt, dass da irgendwas in ihr so angestoßen wird. Ja, und das war ihr vorher nicht klar. Also dass sie eventuell noch so Ausbruchsgedanken hat oder noch was anderes probieren will oder gar nicht so glücklich ist. So richtig sicher ist sie sich darüber nicht gewesen, aber es plötzlich passiert eben diese Erschütterung. Und da wird so eins ums andere angestoßen und es geht auch relativ nah an so eine Midlife-Crisis heran.
Sie ist absolut verunsichert, ihr Leben gerät außer Kontrolle, aber sie geht trotzdem zurück nach Deutschland. Warum macht sie nicht schon in Japan mit ihrem Freund Schluss? Denn ihr dürfte doch eigentlich klar sein, dass sie nach diesem Liebeserlebnis, auch Liebesrausch, dass sie da nicht mehr zurück kann, dass es kein Zurück mehr gibt.
Na, so richtig klar ist ihr das in dem Moment noch nicht. Und man bleibt auch nicht einfach in Japan. Also so verrückt oder so jung ist sie dann auch nicht mehr. Ja, ist ja auch eine Frau so um die 40, die schon weiß, dass sie jetzt, also sie hat einen Beruf, sie hat ein Zuhause. Das wird jetzt nicht für sowas Rauschhaftes einfach aufgegeben. Und also das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die man macht, wenn man in Japan ist. Das ist kein Land, in dem man einfach spontan bleibt.
Und zu Hause gibt es dann diesen schmerzhaften Prozess. Sie trennt sich von Robert. Einmal sagt Frieda in ihrem Roman, ich glaube ja an nichts. Und Robert, ihr Freund, antwortet, du glaubst an vieles, du kannst dich nur nicht entscheiden. Denn Frieda ist ja auch, ein bisschen über ihren Charakter zu sprechen, sie hat ja auch so einen gewissen spirituellen Sensus, ihre Romanheldin. Da ist zum Beispiel dieses interessante Moment, sie kann das Beben in Japan schon vorher hören, bevor es passiert. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so ein magisches Element in dem Roman, dass dieses Aufnahmegerät, das sie mit hat, was sie benutzt, in der Lage ist, diese Subfrequenzen aufzuzeichnen. Und das ist unter 16 Hertz, man hört das nicht. Ne? Das ist so ein Infraschall, der aber zu Verzerrung führt auf den Aufnahmen. Und das ist eine Sache, die ich so ein bisschen vielleicht aus japanischen Romanen geklaut habe, auch von Haruki Murakami, wo oft so ja fast so Parallelwelten da sind und so magische Geräte vorhanden sind. Das ist so ein bisschen so eine japanische Tradition eigentlich, also in der Erzähltradition.
Ein alter Mann sagt da einmal zu ihr, sie hören Land. Also sie hören schon etwas. Sie erkennt das natürlich nicht. Es ist so eine Vorahnung, die damit ins Spiel kommt. Sie besucht auch einen Tempel und sie besucht auch eine Kapelle. Na, in der Kapelle, das ist, als sie zurück in Deutschland ist, da will sie einer vermissten Erleichterung nachspüren. Der Besuch in der Kapelle bringt ihr aber nichts, weil sie da noch das Bedrohliche der christlichen Religion aus ihrer Kindheit spürt. Also das wird nichts mit dieser Annäherung und diesem Nachspüren einer vermissten Erleichterung, oder?
Ja, sie bekommt dort keine Erlösung. Dieses Gefühl, ich bekomme keinen Trost, ich werde nicht gerettet. Aber es gibt so eine Sehnsucht danach und das macht sie dann auch wütend, dass sie das nicht bekommt. Ja? Und dass dann auch noch die Madonna da steht und auch noch so mahnend auf sie hinabschaut.
Anders ist es da im Tempel. Da heißt es, das würde sie umhauen, wenn sie nicht schon sitzen würde. Was empfindet sie da? Da empfindet sie viel Größeres. Das ist fast noch mächtiger für sie, oder?
Ja, das ist also in so einem Tempel oder speziell auch in den Gärten. Ich habe das tatsächlich gar nicht beim ersten Mal verstanden. Ich brauchte ein paar Wochen und ein paar Tempel, bis ich verstanden habe, dass ein Tempel nicht dafür da ist, dass man reingeht und sich das drin alles anschaut, sondern dass man reingeht, um rauszuschauen. Und dort sieht man dann wirklich wunderschöne komponierte Gärten. Dort erlebt man Stille. Diese Anlagen sind sogar so gebaut, dass sie mit dem Hintergrund kombiniert werden eigentlich. Also die sind so ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen und wie die Stadt in der Tiefe noch zu sehen ist. Das ist also eine Harmonie, die ich nie irgendwo anders gesehen habe, wie diese Anlagen gebaut sind.
Frieda nimmt da auch Geräusche auf in diesem Tempel. Als sie das Gebet der Mönche auf ihrem Rekorder aufnimmt, hat sie das Gefühl, sie würde den Mönch bestehlen. Warum?
Weil so ein Gesang etwas sehr Eigenes ist und auch etwas Heiliges. Dieses Gefühl beschleicht sie eben. Das ist eigentlich für den Moment und das ist für den Gläubigen. Und das ist, wenn ich das aufnehme, wenn ich das benutze, dann nehme ich ihm wirklich was weg. Das ist wie jemanden ins Gesicht fassen, auch eine Grenze zu überschreiten, was man eigentlich aus Scham, aus Respekt nicht tun sollte.
Weil es zu intim ist auch?
Ja.
Religion ist ja insofern auch wie Sexualität etwas sehr Intimes, Menschen beim Beten zu filmen oder auch
genau,
Gebete
sehr,
aufzunehmen.
Sehr ähnlich, ja.
Frieda ist eine Frau auf der Suche. Ist das ihre Lebensidee, auf der Suche zu sein, unterwegs zu sein, herumzuwandern? Ist das eine passende Beschreibung für Frieda und gilt die vielleicht auch für Sie, die Autorin?
Ja, das ist eine passende Beschreibung für Frieda. Zumindest merkt sie das aber auch erst eigentlich durch Japan, dass dieses, also was wir ja alle haben und verfolgen, ist so ein Ankommen. Man will eigentlich irgendwo ankommen, ja. Das ist nicht für jeden leicht. Und ich habe mich auch irgendwann gefragt, also auch mich selbst, geht es wirklich ums Ankommen oder geht es nicht vielmehr auch ums Unterwegssein?
Frieda kann sich nicht richtig entscheiden zwischen dem Unterwegssein, zwischen dem Rennen und der Ruhe. Sie sagt, vielleicht verbindet sie das auch mit Takeshi. Sie empfindet das auch ähnlich, wie er das empfindet. Sie sagen, das Unterwegssein, wenn man sich dafür entschieden hat, unterwegs zu sein, ist es ja gut. Wenn man sich dafür entschieden hat, irgendwo anzukommen, ist auch gut. Das ist aber doch viel schwieriger, wenn man weiß, ich weiß gar nicht, wo ich dahin gehöre, zu welchen Lebensgefühlen ich mich hingezogen fühle.
Ja, das ist das Problem. Man muss irgendwann eine Entscheidung treffen und die auch besser nicht immer wieder in Frage stellen. Damit macht man nicht nur sich, sondern vor allem auch sein Umfeld größte Probleme.
Aber das gelingt nicht immer, diese Entscheidung zu treffen, oder?
Nee, nicht immer. Man trifft sie ja im Prinzip ständig. Es ist nur dieses, halte ich das wirklich durch, ja? Oder bleibe ich bei einer Sache? Und das ist natürlich irgendwas, was einem, glaube ich, auch wenn man älter wird, dass einem klarer wird, man muss zur Entscheidung irgendwann auch mal stehen.
Oder man findet so fantastische Ausdrücke wie, mein Leben ist ein gemütliches Herumwandern. Das haben Sie mal gesagt. Da hat man ja beides drin. Das Ankommen, das ja. Ist ja immer gemütlich. Mhm. Und das Herumwandern, das ja immer ein sich fortbewegen bleibt, oder?
Ja, das stimmt. Das habe ich mal gesagt, ja. Ich versuche selber dran zu glauben.
Wir akzeptieren das Unvermeidliche in der Hoffnung, dass es nie passiert. Die Traurigkeit verschwindet, wenn wir feiern, wenn wir trinken und beim Liebe machen. Das ist auch so ein wunderbarer Satz aus dem Roman Takeshis Haut von Lucy Fricke. Vielen Dank an die Autorin. Der Roman Takeshis Haut ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch hat 190 Seiten und es kostet 18,95 €. Vielen Dank.
Ich danke.